Hallo, hier spricht Welttorhüter Lutz Pfannenstiel. Ich wünsche viel Spaß und einen wunderschönen Abend beim Hirngedeck mit Andreas Kulik.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Radio Free FM 102,6 live aus Ulm. Hier ist das Herrengedeck am Sonntagabend für euch am Mikrofon. Andreas Kulik. Kürzlich outete sich der frühere US-Nationalspieler Robbie Rogers in einem Zeitungsinterview als schwul. Damit wagte er einen Schritt, den sich nur die wenigsten Sportler und schon gar keine Fußballprofis zutrauen. Ich bin schwul, kann mich aber nicht outen, weil ich den Fußball so liebe. Was soll ich machen? So beschrieb Rogers sein jahrelanges Versteckspiel. Nach dem Interview im Februar beendete Rogers seine Karriere sofort. Eine Weiterbeschäftigung als Profifußballer kam für ihn nach seinem Outing unter keinen Umständen in Frage. Zu sehr fürchtete er sich vor den Reaktionen seitens der Mitspieler, der Fans und der Medien. Doch es kam anders als gedacht. Rogers erfuhr sehr viel Beistand und Unterstützung, erhielt Rückendeckung auch von seinen Mitspielern. Inzwischen ist Rogers sogar wieder ins Profigeschäft zurückgekehrt und steht in der Major League Soccer bei LA Galaxy unter Vertrag. In Deutschland stand dem Fußballer Markus Urban in den 90ern bei Rot-Weiß Erfurt eine große Karriere bevor. Markus Urban ist homosexuell, outete sich nicht und litt unter dem Druck des Versteckspiels so sehr, dass er seinen Traum vom Profi begrub, um sich outen zu können. Die Geschichte des Markus Urban veröffentlichte Ronny Blaschke in seinem Buch Versteckspieler. Heute arbeitet Markus Urban unter anderem als Diversity-Berater, als Coach und als Autor. Wie homophob ist der Fußball tatsächlich? Wieso outen sich schwule Fußballer nicht? Was müssen Medien, Fans, Vereine und Verbände tun, um homosexuellen Kickern ein Coming-out zu ermöglichen? Diese und andere Fragen stelle ich heute Abend Markus Urban persönlich. Schönen guten Abend, willkommen im Herrengedeck, Herr Urban.
Schönen guten Abend.
Ja, als Jugendlicher wurden Sie noch zu Zeiten der DDR im Fußballinternat von Rot-Weiß Erfurt ausgebildet. Wie muss man sich denn die Ausbildung unter so einer staatlichen Aufsicht denn vorstellen?
Ja, man steht 6.30 Uhr auf, um 7.30 Uhr das erste Training zu absolvieren. Geht so anderthalb bis zwei Stunden, sind auch manchmal Kraftkreise dabei, also richtig hartes Training auch mal und manchmal spielerisch. Dann geht man zur Schule. 4, 5, 6 Unterrichtsstunden, dann zum Mittagessen, packt die Sachen und geht zum nächsten Training. Das war in Erfurt dann auch ein bisschen mit Fahrt verbunden, 3/4 Stunde. Training, fährt zurück nach dem Duschen, Abendessen, Schulaufgaben, Schlafen und das 7 Jahre.
Also eigentlich jeder Tag komplett durchstrukturiert?
Komplett durchstrukturiert. Hinzu kommen dann Fahrten am Wochenende, damals in der ganzen DDR unterwegs seiend und Spiele, Heimspiele. So hat man also den Samstag dann noch und den halben Sonntag, wenn es Auswärtsspiele waren, weg und hat dann einen halben Tag zum Regenerieren am Sonntag.
Wie kamen Sie denn eigentlich gerade zu Rot-Weiß Erfurt?
Ich trainierte in dem Bezirk Erfurt, so nannten sich die damaligen Districts in der DDR. Und Weimar gehörte zum Bezirk Erfurt einfach. Und dann bin ich in die Talentesichtung gefallen und habe mich durchgesetzt gegen hunderte von Kindern in Tests und war dann unter den letzten 6 Kindern, die auf die Sportschule delegiert wurden. Es war eine Ehre also mit 13 Jahren.
Ja, jetzt hatte ich in meiner Einleitung schon gesagt, Sie waren ja ziemlich begabt. Sie waren eigentlich auf dem Weg zum Profi und haben dann aber irgendwann festgestellt, auch dass sie homosexuell sind. Und das hat sie ja in ihrer Entwicklung behindert, kann man das so sagen?
Das hat mich ziemlich behindert. Also Also dann in der Pubertät, also kurz nachdem ich auf die Sportschule kam, verliebte ich mich in meinen Geografielehrer zum Beispiel und erotische Männerfantasien kamen auf, das habe ich mir dann verboten. Und das ist zunächst so ein Gespür, also dieser Coming-out-Prozess, also der Weg dahin, dass man dazu steht, homosexuell zu sein, der ist erstmal ein Gespür. Viele trauen sich das erstmal nicht zu denken und zuzugeben und so war es bei mir auch. Und dann habe ich das erstmal versucht, möglichst nicht zu denken, weil es für mich eine Gefahr war, hätte die Karriere als Fußballer behindert.
Wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal gespürt haben? War das dann bei Erfurt irgendwann im Internat oder?
Ja, in Wirklichkeit habe ich schon Situationen als 5- oder 6-Jähriger am Strand gehabt, wo ich Onkel Georg oder wie er hieß, hinterher geguckt habe. Das wäre so ein Männertyp, dem ich heute auch hinterher gucken würde. So im Nachhinein habe ich das festgestellt, eben, dass da schon so ein bisschen Fantasie auch war. Und mit der Pubertät nimmt das eben zu und wird konkreter, weil wenn man seine Identität sucht und findet, samt der sexuellen Orientierung, nimmt das dann zu an Intensität. Und wenn man das dann nicht sein darf, dann ist das ein Lebenskonflikt dann.
Wie sehr hatten die Angst davor, möglicherweise entdeckt zu werden, ihre Leistung beeinflusst?
Die Angst war groß, weil Schwuchtel, schwule Sau, schwuler Pass generell Schimpfwörter waren. Egal, ob man schwul war oder nicht, spielte keine Rolle. Es war von vornherein degradiert, schlecht, schwul zu sein. Von daher hat man sich das gar nicht erst getraut zu denken. So, und die Angst war sowieso schon groß genug, dann noch unterstützt eben von der Angst, nicht Karriere zu machen, zurückzukehren in den Heimatort als gescheitert.
Haben Sie sich damals jemandem anvertraut?
Nein, niemanden, nicht mal mir selbst.
Aber das heißt doch, dass Sie auch innerlich dann vermutlich unter einem riesigen Spannungsverhältnis und auch ständigen Druck standen.
Na, ich war total isoliert. Ich habe ja nicht mal zu mir selbst gestanden und nicht mal mit mir selbst darüber in einem inneren Dialog gesprochen, geschweige denn irgendjemand anderem davon erzählt. Und die Wort zerrissen, ne, war ein riesengroßer Graben in mir zwischen meiner Persönlichkeit und der Rolle, die ich spielte.
Und 1991, also kurz nach der Wende, haben Sie dann ja Erfurt verlassen und in Weimar begonnen, Stadtplanung zu studieren. Das ist jetzt ja was ganz anderes als eine Karriere zum Profifußballer. Warum denn gerade dieser Schritt?
Ja, ich war kaputt und ausgebrannt und hatte dann auch nicht die Kraft, irgendwo dann weiter zu ziehen in die nächste Stadt und was Neues zu beginnen, sondern wollte erstmal in Weimar bleiben. Und da gab es die Bauhaus-Universität, heißt sie heute, damals Hochschule für Architektur und Bauwesen. Und hatte mich für Stadtplanung eben interessiert und das Studium erstmal begonnen, um irgendwas zu machen, weil ich orientierungslos war und meine Motivation, Sinn, meine Ziele waren weg, wusste nicht, was ich machen sollte.
Aber war Ihnen klar, dass dieser Schritt das Ende des Traums vom Profifußball bedeutet, zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit?
Schon, weil ich merkte, dass die Motivation dann wegging, also es gab jetzt auch keine Berater oder Leute, die einen jetzt an die Hand nehmen und unterstützen. Oder geh dahin, geh dorthin, mach das, so musst du das machen. Ich hatte halt auch keine Ahnung. Ne? Und mithin habe ich mich ja die ganze Zeit versteckt und merkte, Mensch, ich will auch mal leben irgendwie und eine Person werden. Und habe mich dann dem gewidmet. Aber ich war natürlich traurig, dass die ganze Mühe und die ganze Arbeit und auch die Aussicht, die ich hatte, dann plötzlich einfach zusammenbrach.
Aber das heißt, Sie haben auch nicht in Betracht gezogen, irgendwo anders, vielleicht auf hohem oder auf Leistungsniveau eben, doch noch den Durchbruch zum Profi zu packen?
Doch, ich habe versucht, in Weimar Anschluss zu finden, aber war ich dann sozusagen eine Klasse tiefer spielend und es hat mich dann nicht mehr auch motiviert. Ja? Also ich war sowieso schon enttäuschend für mich, erstens, dass ich Erfurt verlassen musste und zweitens, dass ich so in mir zerrissen war, ja, und alles zusammen war dann völlig demotivierend. So, und als ich dann im Studium nach Neapel ging, habe ich dort auch weiter Fußball gespielt in kleineren Mannschaften. Dann kamen so kleinere Angebote von Clubs aus Neapel. Die haben mitgekriegt, da ist so ein deutsches Talent in der Stadt. Und dann gab es da Termine in einem Palazzo mit einem Vereinsboss, der mich dann engagieren wollte nach den Weihnachtsferien. So, da hätte ich quasi nochmal über Italien quasi, wenn ich mich rangehalten hätte, dort die Karriere nochmal aufnehmen können. Ist aber auch gescheitert.
Ja, wir machen an der Stelle ein wenig Musik und hören The Verve Bittersweet Symphony vom Album Urban Urban Hymns. Willkommen zurück beim Herrengedeck auf der 102,6. Andreas Kulig am Mikrofon und zu Gast nach wie vor Markus Urban. Herr Urban, dieser Aufenthalt, den Sie gerade angesprochen haben in Neapel, der war ja, wenn ich es jetzt noch richtig weiß, 1993. Wie hat denn der Ihr Leben sonst noch verändert? Denn Sie haben ja da auch einen neuen Freundeskreis gewonnen und einfach mal, ich würde es mal so formulieren, eine andere Perspektive auf Ihr Leben bekommen.
Die Perspektive war toll, jetzt mal von Ost und Westdeutschland wegzukommen und das Ganze mal von außen zu betrachten, also aus italienischer Sicht. Ich war da unter internationalen Studenten aus Ecuador, aus Italien natürlich, aus Frankreich, Russland, von überall her eben, und zwar kosmopolitisch. So, von daher habe ich dort eine neue Perspektive bekommen, auch einen neuen Umgang mit Emotionen, die waren nämlich total eingedrückt. Ich habe mir nichts getraut zu fühlen oder zu sagen, Meinungsäußerungen habe ich jetzt auch nicht gelernt, das so offen auszudrücken. Und dort habe ich einfach neue Formen kennenlernen dürfen. Es hat mich so vorangebracht in der Persönlichkeitsentwicklung und frei gemacht. Fliegende Emotionen in Italien eben. Ne? Und das ist ja bis heute mein Zuhause auch. Mhm. Mein zweites Zuhause. Nichtsdestotrotz bin ich dort auch in eine Krise gefallen, weil ich nämlich mit mir gar nichts anzufangen wusste. Nicht gelernt hatte, ich selbst zu sein, zumindest ein bisschen, sondern gemerkt habe, dass ich in einem inneren Gefängnis saß, so, dass ich mir selbst angeeignet hatte über dieses Versteckspiel. Und ich merkte, ich kann gar nicht frei sein.
Also heißt das, dass Sie sich auch in Neapel nicht geoutet haben?
Habe ich mich nicht geoutet. Ich hatte mich verliebt in einen Mann, zumindest das habe ich schon mal so ein bisschen gelebt, aber immer noch verklausuliert. So beschrieben als, ja, wir sind gute Freunde, ich habe dich total lieb, wie einen Bruder. In Wirklichkeit stand mehr dahinter. Und erst als ich nach Weimar zurückkehrte und dort versucht habe, mich ein bisschen mehr noch zu entwickeln, mal auf meine Bedürfnisse zu gucken, kam es raus, dass ich eben doch auf Männer stehe.
Ja, und wann haben Sie sich denn dann schließlich wie geoutet und welche Reaktionen haben Sie denn geerntet? Waren die so, schrecklich, wie befürchtet?
Im Juni 1994. Mal ganz nebenbei bemerkt, einen Monat davor oder später wurde Homosexualität von der Liste der Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation erst gestrichen. Also nicht so lange her. In dem Zeitraum habe ich mich geoutet. Und dann war ich aber glücklich und plötzlich sehr selbstbewusst. Und habe dann allen sofort erzählt, ganz stolz eigentlich, dass ich schwul bin. Und war so froh und stolz, diesen Schritt gemacht und geschafft zu haben. Ich habe so viele Jahre gelitten und darum gekämpft letztlich. Und meinen Fußballkollegen, denen ich das erzählte, auch. Die Rückmeldungen waren ganz prima. Von anerkennend bis neugierig. Hauptsache, das bist du selbst. Ist doch prima, mutig, dass du uns das sagst, toll. Und es gab auch zum Beispiel auch Fragen, hast du uns denn dann unter der Dusche angeguckt? Duschen ist ein heikles Thema.
Sind denn Fußballumkleiden so eine große Macho-Welt, wie man sie sich vorstellt?
Es geht schon um Dominanz, also diese klassischen Macho-Attitüden, Dominanz auszuüben, sich auch so ein bisschen Macht zu zeigen oder pass mal auf, ich kann Paroli bieten, klar, musst du da maskulin, männlich auftreten und es geht aber heute auch in einer anderen Form. So, ne? Kann man auch kann auch elegant männlich sein und trotzdem dominant und auch mit sportlicher Härte spielen. Von daher sind auch immer diese Macho-Verhaltensweisen sind auch immer im Fußball zu sehen bis heute. Gehört vielleicht ein bisschen dazu.
Kennen Sie eigentlich den Fußballer Heinz Bonn? Sagt Ihnen der Name was?
Ja klar, Hamburger Sportverein.
Genau, weil der war im gleichen Jahr, in dem Sie sich entschieden haben, studieren zu gehen, wurde er ja vermutlich zumindest von einem männlichen Prostituierten ermordet. Haben Sie das damals schon verfolgt? Denn heute gilt ja Heinz Bonn vielen als der erste homosexuelle Fußballer in Deutschland.
Ich hab seine Geschichte erst Ende der 90er mitbekommen, als ich auch zum ersten Mal bei Justin Fashion nur gelesen. Ich habe die Geschichte von Heinz Bonn Ende der 90er erst gelesen. Und auch eben die Geschichte von Justin Fashionu, also dem ersten englischen geouteten Erstliga-Fußballer. Und Heinz Bonn eben erst Ende der 90er.
Und auch Fashionu hat ja ganz tragisch geendet. Der hat sich nämlich 1998 dann aufgehängt, weil er dem Druck nicht mehr standhielt. Ja. Was können denn der Fußball und die Gesellschaft von den Schicksalen Fashionus und auch vielleicht Heinz Bonns lernen?
Ja, dass irgendwas faul im Staat Dänemark ist, wie es Shakespeare sagen würde. Also da mangelt es, glaube ich, an Aufklärung und an Sensibilisierung, was wir ja gerade versuchen. Letztlich brauchen die Menschen Information und Bildung und einfach Kontakt auch mit Homosexuellen, mithin auch mit anderen Menschengruppen, natürlich aus anderen Kulturen, mit behinderten Menschen, Frauen und Männer, also die sogenannten Diversity-Dimensionen, aber bezogen auf die Sexualorientierung, und das ist ja unglaublich tabuisiert noch, ist es eben wichtig, dass immer mehr Menschen offen auch im Sport leben, damit der Kontakt hergestellt wird und die Menschen merken, oh, das ist völlig normal, das ist überhaupt kein Problem. Gibt es Leute, die ich halt nicht mag oder Leute, die ich mag, egal ob sie nun schwul oder hetero oder lesbisch sind. Und das ist alles völlig normal. So, aber es mangelt einfach an Aufklärung im Sportbereich und am Kontakt. Das kann man ganz gut über Bildung tun und machen.
Jetzt hat ja der DFB kürzlich eine Broschüre zum Thema Homosexualität rausgegeben. Ja, ich nehme mal an, in dem Willen aufzuklären auch. Und er gibt darin schwulen Fußballern einen Ratschlag, nämlich sich zu outen und, ich zitiere, dieses Outing im unmittelbaren Nachgang der Saison zu platzieren. Ich nehme an, Sie kennen die Broschüre, oder?
Ich kenne sie, weil ich den Kern der Broschüre mit erarbeitet habe. Ich war da als Experte engagiert.
Halten Sie das für eine, ja, wie soll ich es formulieren, für eine ernstzunehmende Initiative des DFB? Oder können Sie uns sagen, was steckt dahinter? Also geht es in die Richtung, die Sie sich wünschen?
Selbstverständlich ist es eine ernstzunehmende Initiative. Sie müssen sich überlegen, dass diese Broschüre an 26.000 Vereine geschickt wurde. Erstens ist es ein Aufwand gewesen, auch wirklich über Monate diese Broschüre zu erarbeiten. Und zweitens kostet es auch und ist ein Aufwand, das jetzt auch zu verschicken. Von daher können Sie davon ausgehen, dass es eine ernstzunehmende Initiative ist. Das ist auch gut zu heißen. Die Broschüre hat den Anspruch zu sensibilisieren und aufzuklären. Sie wird nicht alles lösen können, zum Beispiel, dass es Ansprechpartner vor Ort gibt. Denn das klar ist der nächste Punkt, dass die Broschüre halt insofern hilft, um zu sensibilisieren, aber da ist es auch zu Ende. So Ansprechpartner noch sind in der Broschüre aufgeführt, aber die Vorortarbeit, das ist natürlich etwas, was als nächstes folgen könnte und auch sicher Aufgabe der Zuständigkeit in den Verbänden dann sein muss, also das zu lösen, der Zuständigkeit. Ansonsten gibt die Broschüre mal eine Orientierungshilfe, die Abläufe von Coming-out-Prozessen bezüglich der sexuellen Orientierung, die Themen sind unvorhersehbar an vielen Stellen. Das können Sie nicht alles genau verifizieren, ausmachen. Aber es gibt zumindest eine Orientierungshilfe. und Hinweise, wie man das gestalten könnte. Und anhand dieser Orientierung kann man dann weiterarbeiten und die ganzen Abläufe verfeinern.
Jetzt ist die Broschüre ja für Amateure und für Profis, weil ja der DFB in Teilen für beide zuständig ist. Es ist aber schon so vermutlich, dass doch zwischen dem Outing eines Amateurs und dem eines Profis, der also im Prinzip ja sein Geld damit verdient, dass das ein großer Unterschied ist, oder? Also ich stelle mir den Schritt für einen Profi einfach deutlich schwerer vor, weil ich vermute, dass er unter größerem Druck steht.
Ja, das kann gut sein. Wir haben ja keine geouteten Profis, aber schon zum Teil im Amateurbereich eben Coming-outs, wenn das Umfeld stimmt. Also wir haben Fälle, wo das gut gelingt im Amateurbereich, aber dann spielt das Umfeld mit. Also daran merkt man, wie wichtig die Rückmeldung ist aus dem Umfeld, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen, das sichtbar zu machen. So, dann normalisiert sich das auch und dann haben sie plötzlich im Amateurbereich auch ein weltoffenes Klima. Es ist so, dass der öffentliche Druck ja ein anderer ist. Also sie sind ja als Profispieler unter Beobachtung, da hängt die Presse mit dran, Management, Sponsoren, Berater, die ja mit den Spielen auch Geld verdienen. Da hängen nochmal andere Interessen mit dran, die Karriere, die hart erarbeitet wurde, geplant wurde. Das will man nicht einfach aufs Spiel setzen. Das haben sie ja als Amateur in den meisten Fällen nicht so. Auf der anderen Seite ist es so, dass sie, wenn sie auf einem Bolzplatz spielen, ja, oder sagen wir mal, im Amateursportfeld spielen, haben sie nicht den Schutz wie in einem Stadion. Also wir haben auch in unteren Ligen durchaus erhebliche Schwierigkeiten, mit Hooligans zum Beispiel oder Rechtsradikalen. So, wenn sie da schwul sind, dann sind sie dem ausgeliefert, weil da gibt es nicht den Schutz wie im Profibereich. So, von daher können Sie davon ausgehen, dass sich viele im Amateurbereich auch das gut überlegen, ob sie sich outen und auch da Angst haben.
Wenn man jetzt das als Hintergrund nimmt, ist es denn da nicht einfach ein komplett falsches Signal vom Weltverband, also der FIFA, die WM in Länder wie Russland oder Katar zu vergeben, in denen Homosexualität unter Strafe steht?
Das kann man so sehen. Ja, dass es ein schlechtes Signal ist. Auf der anderen Seite sollte jetzt das der Punkt sein, dass man an diese Länder keine Großsportveranstaltungen mehr vergibt und man sich auch damit die Chance nimmt, Menschenrechtsthemen in die Länder zu tragen.
Also ich fand es unglaublich, dass man da so ein Ereignis hinvergibt. Also zumindest war es äußerst unreflektiert. Also ich habe auch nicht mitbekommen, dass da jetzt mal ordentlich Stellung bezogen worden wäre.
Ja, ich glaube, dass die Reflexion beim Geld beginnt und beim Geld aufhört. Ja, so ein Menschenrechtsthemen nicht so die große Rolle dazu spielen bei der Vergabe. Aber andererseits ist es auch die Chance, die Themen eben da zu platzieren. Die haben wir sonst nicht. Ne? Über Großsportveranstaltungen haben wir in Russland und auch in Katar die Chance, diese Themen zu platzieren und die Länder auch ein bisschen zu öffnen. Sie haben ja gesehen, was zur WM hier in Deutschland passiert ist. Mhm. Kann man in den Ländern dann auch nicht ganz ausschließen. Und deswegen finde ich es immer besser, das doch dort stattfinden zu lassen und eben die Menschenrechtsverletzungen dann eben darüber zu bekämpfen.
Ja, es rückt natürlich in den Fokus. Der Öffentlichkeit.
Den hätten wir sonst nicht.
Ja.
Macht jetzt die Entscheidung der Verantwortlichen nicht löblich.
Nee.
Ich will jetzt nicht sagen super, aber jetzt für meinen Teil, für meine Arbeit ist es fantastisch.
Ja, wir sind gleich wieder da mit einem weiteren Gesprächsblock, machen vorher aber nochmal ein wenig Musik und zwar Fashion. Markus Urban. Ich möchte nochmal aufs Outing zurückkommen. Der Theaterbesitzer Corny Littmann, der auch ehemaliger Präsident des FC St. Pauli ist, der hat kürzlich in der SZ gesagt, ein schwuler Spieler führt zu Spannungen, kein Verein der Welt will sich ein Problem in die Mannschaft holen und vom Outing abgeraten. Was wäre denn Ihr persönlicher Rat an homosexuelle Fußballer?
Also auf jeden Fall ist mein Rat nicht, sich grundsätzlich nicht zu outen. Ich würde das als Vision schon anbieten. So, ich bin ja auch Coach und will den Leuten eben auch Lösungen anbieten. Ich bin lösungsorientiert. Ja? Und ich würde schon in Aussicht stellen, als Frage, Mensch, ist es nicht erstrebenswert, authentisch zu leben und Fußball zu spielen? Kann man nicht Schritt für Schritt vorgehen, wie es Gareth Thomas, walisischer Rugby-Nationalspieler, gemacht hat, in Schichten. Er hat erst der eigenen Frau gesagt, unter Tränen natürlich, dann dem Trainer, zwei Mitspielern und nach 3 Jahren ist er in der Öffentlichkeit. Also sozusagen sich zu steigern, nach und nach Selbstwertgefühl als Person zu sammeln und dann irgendwann den Schritt machen zu können, komplett mit allen in der Öffentlichkeit dazu zu stehen. Die Rückmeldungen sind fantastisch. Gareth Thomas und auch für Robbie Rogers, amerikanischer schwuler Profi.
Genau, ja.
Die bekommen jetzt wieder erwarten von vielen Menschen eben fantastische Rückmeldungen, Applaus, sie sind Helden.
Ich bin ja in dem Fall, wenn ich es Schritt für Schritt mache, abhängig von der 100%igen Loyalität meiner Mitspieler. Mhm. Glauben Sie, dass die in Bundesliga-Clubs vorhanden wäre?
Mag ich nicht zu sagen, ob alle loyal sind. Ich gehe mal davon aus, dass die Charaktere unterschiedlich sind. Ne? Sie sind immer Konkurrenz ausgesetzt und sind sicher auch Leute dabei, die Schwächen gerne ausnutzen, wenn Homosexualität dazugehört, noch als Schwäche eingeschätzt wird, wenn man damit jemanden erpressen kann, dann besteht immer die Gefahr, dass man die Schwuchtel oder die schwule Sau ist und dann seinen Ruf und Rang verliert. So, von daher ist das ja das Problem, deswegen machen es ja die Leute eben auch nicht und verstecken sich noch, weil sie das eben befürchten. Und deswegen ist es so wichtig, aufzuklären, zu sensibilisieren und zu unterstützen, generell, in nicht nur in Bezug auf die sexuelle Orientierung, sondern generell sich hinter die Spieler zu stellen und sie zu unterstützen. Aber auch bezogen, weil wir vorhin sagten, eben Fußball-Weltmeisterschaften in schwierigen Ländern, sich auch auf die Seite der Fans zu stellen. Natürlich, dass alle Fans unterstützt werden, als Persönlichkeiten, wie sie sind. Was ist mit Trainern, Trainerinnen, Sportbetreuern? Es sind ja nicht nur die Spieler und Spielerinnen, Sportler und Sportlerinnen. Da hängen noch viel mehr Menschen dran. Und da von Verbandsseite sich hinter die Leute zu stellen und die Leute unterstützen ja letztlich auch die Sport- und Fußballwelt, halte ich eigentlich für selbstverständlich und da eben Aufklärungsarbeit zu machen.
Lassen Sie uns nochmal kurz auf den Conny Littmann zurückkommen, denn der hat im gleichen Interview, das ich vorhin schon angesprochen habe, auch gesagt, wenn Sie nach schwulen Fußballern suchen, dann sehen Sie sich die Spieler an, die viele gelbe Karten bekommen. Das sind die, die den harten Hund rauskehren und übertrieben männlich agieren. Sie selbst, Herr Urban, haben ja damals auf dem Platz auch öfter mal den harten Kerl markiert. Kann man das so sagen? Und ist da an der These Littmanns dann was dran?
Also die These muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Also wenn ich jetzt mal von mir sprechen will, war es schon so, dass ich in so einem unglaublichen Spannungsverhältnis war und einerseits total angepasst bis unterwürfig und dann aber auch meine Aussetzer hatte und völlig aggressiv war, also aggressiver als meine Mitspieler, Gegenspieler, so weil ich ja was zu verbergen hatte und zeigen musste, dass ich ein richtiger Kerl und Mann bin.
Das heißt,
mehr
das war,
als alle anderen.
Das war eine bewusste Aggressivität dann, die Sie also bewusst.
Unbewusst. Ich wusste nicht, was ich da mache.
Mhm. Okay.
Na, es ist, ich habe es einfach gemacht, weil ich so viel Wut in mir hatte und so unter Spannung war und die Spannung sich einfach lösen wollte und musste. Die war ja größer als bei den anderen, weil ich noch meine sexuelle Orientierung verbergen musste, zusätzlich zu der abgeforderten Leistung, zu dem Druck, der da war, noch mich verstecken musste. Also war ich unter Spannung und die hat sich dann gelöst in ja überdurchschnittlicher Aggressivität. Ich habe meine Gegenspieler als schwule Sau beschimpft. Ja, ich wusste, dass die das verletzt und verunsichert und so war es auch. So können Sie sich vorstellen, was für ein Spannungsverhältnis ich war.
Jetzt lassen Sie uns mal kurz über Homophobie auch nochmal reden. Die Fußballstadien werden ja oft als besonders homophobe Orte beschrieben oder auch herausgehoben. Aber da frage ich mich schon, ist jetzt so ein Fußballstadion letztlich nicht nur der Spiegel der Gesellschaft? Also sprich, ist der Rest der Gesellschaft denn wirklich weniger homophob, als es Fußballfans sind?
Ich glaube, dass es eher ein Brennglas der Gesellschaft ist. Also vieles, was sie in den Büros, in der Arbeitswelt, in der Familie nicht machen dürfen, sich nicht trauen, können sie vielleicht noch in so einem Stadion machen. Das ist noch so ein Ort freier Emotionen, da können sie alles mal rausposaunen. Wenn sie das auf Arbeit machen, schwule Sau schreien, dann werden sie gefeuert. In der Familie stehen sie dann auch schlecht da, wenn sie sowas machen. Auf dem Fußballfeld können sie das mal alles rausposaunen. So, ja. So, da können sich die Leute mal äußern. Einige machen das über Freude, über Leidenschaft, und bei einigen als negative Aggression, über Abwertung anderer Menschengruppen. Das ist schädlich. Es geht nicht. Mhm. Ist nicht akzeptabel. Ja? Von daher ist das Fußballstadion aus meiner Sicht ein Brennglas. Also die Emotionen, die eigentlich da sind, aber außerhalb des Stadions nicht gelebt werden können, entfalten sich da.
Der schon angesprochene amerikanische Nationalspieler Robbie Rogers, der hat es so formuliert, hat gesagt, die Fans wollen einen im Stadion manchmal nur zerstören. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er damit nahelegen wollen, dass ja, dass Fans sich dieser Floskeln oder dieser Schimpfwörter eben bedienen, aber dass es möglicherweise ja gar nicht ihre richtige Ansicht ist. Wie ist denn das zu bewerten aus Ihrer Sicht? Also wenn jetzt einer am Stadion steht und ruft ständig schwule Sau, meint er das dann ernst oder möchte der einfach nur den Gegner beschimpfen?
Das hängt von der einzelnen Person ab. Also grundsätzlich geht es ja den Fans darum, dass ihre Mannschaft gewinnt. So, das kann man einerseits über Anfeuern der eigenen Mannschaft, aber eben auch über Abwertung der anderen Mannschaft so zu stören, um die Kräfte des Gegners zu schwächen. So, das können sie über Beschimpfung machen, über Beleidigung. Ne? Judensau, schwarze Sau, schwule Sau, was auch immer, können sie alles Mögliche, fette Sau, können auch körperliche Merkmale nehmen, ja, um Menschen zu schwächen. Und wenn sie genau wissen, dass es da etwas gibt, dem sie den Gegner treffen können, dann machen das die Fans, um ihre Mannschaft zu stärken. Das ist aber nicht der richtige Weg. So, anfeuern, ja, vielleicht auch mal ein bisschen was Humoreskes, so gibt's ja auch tolle Performances, die die Fans sich ausdenken, aber nicht über direkte Abwertung bestimmter Menschengruppen, das geht eben nicht. So, und da scheiden sich die Geister, da sind die Leute einfach unterschiedlich. Einige werden wirklich homophob direkt sein, also wenn die Homosexuelle erleben, dann könnten die gewalttätig werden. Das ist so. Bei vielen ist es aber, glaube ich, auch wirklich unbewusste Diskriminierung, macht das Ganze aber überhaupt nicht besser.
Ja, und Sie selbst gehen dagegen ja auch noch anders vor. Sie sind Mitbegründer des Netzwerks Fußball gegen Homophobie. Welche Ziele verfolgt denn dieses Netzwerk?
Ja, wir wollen aufklären, bilden und eben auch forschen. Also wir arbeiten mit der Wissenschaft da eben auch zusammen, um Bildung im Fußball und Sport voranzutreiben zu dem Thema und letztlich auch zu evaluieren, Erkenntnisse zu sammeln. So, ich selber bin da aktiv, biete Seminare an, Coachings, Lesungen, Vorträge, um mitzuarbeiten. Und das Ganze muss aber noch weiter vorangetrieben werden. Im Übrigen heißt es jetzt nicht mehr Fußball gegen Homophobie, sondern Fußball für Vielfalt. Das ist umbenannt worden, auch der richtige Schritt, in Richtung Vielfalt, Diversity eben zu denken und noch andere Menschengruppen damit auch zu verbinden, einzuschließen, um insgesamt stärker zu werden.
Diversity ist das nächste Stichwort. Sie arbeiten ja heute unter anderem als Diversitätsberater. Wen beraten Sie denn?
Ja, zum Beispiel die Arbeit beim DFB sehe ich als Diversity-Arbeit, auch für den Deutschen Olympischen Sportbund. Oder wenn ich eingeladen werde zu Vorträgen über Geschlechterdemokratie. Ich habe 4 Jahre behinderte Künstler betreut, also das Marketing für die gemacht. Ich habe mit verschiedenen Kulturen zusammengearbeitet, Menschen verschiedener Hautfarben von überall her, So, von daher, das ist die, so mal die Brücke zu anderen Menschengruppen. Und mithin ist die Diversity-Arbeit in allen DAX-Unternehmen mittlerweile vertreten, zumindest mit Abteilungen oder Beratern. Im Sportbereich sieht es zwar noch mau aus, haben wir noch zu wenig. So, also ich bin im Sportbereich sowohl unterwegs, aber auch von Kirchen eingeladen, aus der Wirtschaft und im sozialen Bereich. Diversity wird eines der Zukunftsthemen sein, entscheidende für Unternehmen, neben anderen Faktoren. Und deswegen wird die Nachfrage auch eher mehr als weniger.
Sind Sie eigentlich auch noch auf Lesungen unterwegs? Ich spiele jetzt auf Ihr Buch an, das der Ronny Blaschke geschrieben hat. Versteckspieler, die Geschichte des schwulen Fußballers Markus Urban.
Ich bin gerade auf dem Weg nach Wien zu einer Lesung eingeladen von der SPÖ.
Welche Reaktionen haben Sie denn damals eigentlich auf das Buch erfahren?
Sehr, sehr positiv. Also es man verbindet damit Mut, dass man authentisch ist. Die Leute wissen, dass das Überwindung kostet und finden das gut und toll, dass man zu sich steht, dass man sagt, wer man ist. Also ganz, ganz viel Anerkennung und so, macht mich auch total froh und glücklich. War sehr erfreulich, was da alles passiert ist zu dem Buch. Die einzigen negativen Kommentare kommen, und das muss man auch sagen, aus der eigenen Community. Also jetzt auch Homosexuelle sind nicht frei von Diskriminierung oder Vorurteilen, und die haben in der eigenen Community eben auch Schwierigkeiten, und im Prinzip behaken sich die Leute so gegenseitig in der Community. So, und das ist ist leider so.
Das heißt, auch da ist nicht alles ohne Widerstand.
Sozusagen. Nicht alles Gold, was glänzt. Also die Leute, die Diskriminierung einfordern, machen es mitunter eben auch selbst und haben Selbstvorurteile. Ich schließe mich da gar nicht aus. Ne? Ich bin kein Engelchen, sondern habe auch meine Vorurteile. Ich versuche mich aber damit auseinanderzusetzen und versuche das mitzukriegen und mich dann auch zu entschuldigen, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe. Aber auch ich bin nicht frei von Vorurteilen oder diskriminiere ich auch mal unbewusst und versuche das dann aber mitzukriegen und mich zu entschuldigen und an mir zu arbeiten. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Niemand ist frei davon, wirklich. Und
Ich glaub auch, also da liegt ja der Unterschied, dass Sie ziemlich reflektiert dann an die Sache auch rangehen und es dann sich selbst immer wieder hinterfragen.
Ich versuche es. Ja, ist auch wichtig für einen Coach und für die Arbeit als Berater, sich das, was man macht, zu hinterfragen und andere auch zu befragen, was sie davon halten.
Wie ist denn das eigentlich mit dem Outing in anderen Sportarten? Ist es da leichter oder vielleicht sogar selbstverständlicher?
Kennen Sie andere schwule oder lesbische Profisportler oder Sportlerinnen?
Gute Gegenfrage.
Das sieht in anderen Sportlern und anderen Sportarten nicht besser aus.
Aber das heißt, es ist kein fußballtypisches Problem?
Ist kein fußballtypisches Problem. Es ist ein Problem im gesamten Sport, im Übrigen auch in der Gesellschaft. Schauen Sie, wenn gleich im Militär jetzt auch viel erreicht und gemacht wurde zur Gleichstellungsarbeit, ist es auch da noch ein Problem. Schauen Sie mal in den Hafen, unter Hafenarbeitern, schauen Sie mal im Handwerk, in der Kirche, schauen Sie mal in die Vorstände der DAX-Unternehmen, wo sind da Schwule und Lesben? Es ist kein Fußballproblem. Der Fußball ist nur insgesamt als Thema interessant, so für die Medien. Deswegen wird der Fußball auch gerne dafür genommen. Er bindet Millionen von Menschen und deswegen kann man da unheimlich viel erreichen. Wenn man da Themen platziert, verändert man letztlich die Gesellschaft. So, und das macht das eben so interessant. Aber es ist nicht allein das Problem des Fußballs, aber es ist schön, dass er sich der Sache stellt.
Spielen Sie eigentlich heute noch Fußball? Ja, ne?
Natürlich.
Wo spielen Sie denn?
Wenn ich in Hamburg bin, habe ich da eine Mannschaft. In
Berlin. Bei Startschuss, oder?
Da spiele ich mal bei SC Sternschanze oder Startschuss mit. In Berlin bei Vorspiel Berlin. Jetzt in Wien gibt es auch ein Fußballspiel, wo ich mitmache. In Mailand. Ich fahre dann weiter nach Mailand. Da spiele ich auch ein bisschen mit. Ich habe immer und überall einen Ball mit. Immer. Am Strand, bei Lesungen ist immer ein kleiner Ball dabei. Ich liebe den Fußball. Ich hätte weitergemacht bis heute, auch trotz allem, was passiert ist. Es ist eine große Liebe.
Eine Frage habe ich noch, Herr Urban. Würden Sie heute eigentlich anders entscheiden als damals und den Schritt zum Outing früher oder zu einem anderen Zeitpunkt wagen?
Ich hätte gerne anders entscheiden können. Dann wäre ich aber nicht ich selbst geblieben oder geworden. Dann wäre ich mir noch untreuer geworden, als ich damals schon war, und weiter in den Graben abgedriftet. Ich wollte ein bisschen glücklich werden, Glücksmomente erleben, und das hätte ich als versteckter schwuler Profifußballer garantiert gar nicht hinbekommen. Von daher hätte ich gerne anders entscheiden können, konnte aber nicht, um Markus Urban zu werden.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie diese Glücksmomente jetzt noch reichlich nachholen können und dass Ihnen da noch zahlreiche bevorstehen. Haben Sie noch einen Musikwunsch, den ich Ihnen irgendwie noch einbauen könnte?
Alive and Kicking von Simple Minds. Aufbruchstimmung, Fußballinternatszeit, auf zur Karriere Profifußballer werden und damals noch einigermaßen glücklich, weil ich da noch nicht so in die Schwierigkeiten reinkam.
Den spielen wir zur Aufbruchstimmung. Und Sie haben es ja gesagt, Herr Urban, Sie haben sich teilweise selbst nicht wiedererkannt. Passend dazu The National Mistaken for Strangers. Ich danke Ihnen für das kurzweilige und offene Gespräch. Vielen Dank.
Sehr gerne. Bitteschön.
Ja, das war's für heute vom Herrengedeck Fußballkultur mit Musik auf der 102,6. Am Mikrofon war für euch Andreas Kullig hier aus dem Studio im Büchsenstadel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer vom Herrengedeck mehr haben möchte, der bekommt das unter freefm.de/programm/herrengedeck und unter www.herrengedeck.blogsport.de. Das Herrengedeck ist für euch in 14 Tagen wieder da, dann sogar live und in Farbe, nämlich beim FreeFM Gastspiel aus der Neuen Welt in Ulm. Das ist in der Schülinstraße. Kommt vorbei, wenn ihr wollt. Um 19 Uhr geht's los. Dann könnt ihr mal sehen, wie das Herrengedeck auf Sendung geht. Zu Gast sein wird Sven Schütte, der Gründer der Wilden Liga Ulm. Ja, der Sven wird uns ein bisschen darüber erzählen, was es mit der Wilden Liga auf sich hat, wie viele Vereine da noch mitkicken können und warum Freizeitfußball eigentlich sowieso viel mehr Spaß macht, als im Verein zu kicken. Ich freue mich auf euren Besuch. 19 Uhr geht's los am 8. September und freue mich auch, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, ciao. Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.